On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Wir sind nach einer Woche Olympia wieder zurück zu Hause, aber die Olympischen Spiele, die laufen noch eine ganze oder fast noch eine ganze Woche liegt vor uns und darüber wollen wir natürlich reden heute bei der 314. Episode von On the Pitch, der Sportpodcast, und damit einen wunderbaren guten Morgen an David. Hi.
Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, so ein bisschen schade ist es ja schon, dass wir jetzt nicht auch noch die zweite Woche in Italien sind, ehrlicherweise. Ich wechsle so täglich hin und her und mache das gerne am Wetter in Antols fest. Mal ist so strahlender Sonnenschein wie bei uns, der mir den Sonnenbrand auf die Stirn geknallt hat. Manchmal ist aber auch so trübe, dass ich mir denke, da warst du mit deiner Kapuzenausrüstung doch deutlich besser unterwegs. Aber naja, die Olympischen Spiele begeistern uns weiter, sowohl in der Arbeit als auch, wenn man dann doch mal Feierabend hat. Von daher blicken wir mal ganz kurz auf die vergangenen Tage. Was hat uns so beschäftigt? Wir sprechen natürlich vor allem auch über dieses ganz, ganz obskure Superteamspringen von der Großschanze, dass es das erste Mal bei Olympia gegeben hat. Und irgendwie die Teamwettbewerbe im Skispringen bei Olympia, das ist so in den letzten Jahren immer so eine Sache. Und wir blicken natürlich auch voraus, was noch kommt, bis zur Schlussfeier am Sonntagabend um 20 Uhr in Verona. Aber Benny, wir starten vorne. Und da beginnen wir an dem Tag, an dem wir den ganzen Tag im Auto gesessen haben, du deinen Geburtstag im Auto verbracht hast, am 14., also am Samstag. Da können wir gerne einsteigen mit dem Biathlon-Sprint bei den Frauen. Am Ende Maren Kirkheide vor den beiden Französinnen mit Edelmetall. War das am Ende eine Überraschung? Ich finde zumindest Kirkheide an sich als Person hatte ich jetzt nicht auf dem Zettel.
Nee, für Gold auf keinen Fall. Also Kirkheide und Michelin, die Führenden oder die Sieger hier in dem Fall, beide ja durchaus Biathletinnen, die jetzt erst in diesem Winter so richtig auf sich aufmerksam gemacht haben, zumindest so, dass man auch wirklich ganz vorne mit ihnen rechnen kann. Es ist dann eben keine Ingrid Landmark-Tandrevold, sondern die Norwegerin Kirkheide, die es macht, und auch nicht Lou Jeanmonod, sondern Océane Michelin, die der Weltcup führenden Jeanmonod mal eben 20 Sekunden noch abnimmt. Okay, Jeanmonod hatte auch einen Schießfehler beim letzten Schießen, sonst hätte das nach ganz vorne natürlich gereicht, aber so sehen wir eben Kirkheide und Michelin ganz vorne. Auch sonst viele, viele Überraschungen in den Top 10, wenn ich da an Suk aus Polen auf Rang 8 denke, Todorova auf 4. Also gute Ergebnisse da auch für kleinere Namen, und aus deutscher Sicht muss man einmal mehr sagen, solider Platz für Franziska Preuß auf Rang 7. Am Ende aber wieder das letzte Schießen, ein Fehler. Wobei man da auch sagen muss, wahrscheinlich hätte es selbst ohne diesen Fehler nicht für eine Medaille gereicht.
Genau so ist es. Was hatten wir noch an diesem Samstag? Auf die Verfolgung kommen wir natürlich gleich zu sprechen. Die war nicht am Samstag, deswegen machen wir erst noch mit den restlichen Ergebnissen von da weiter. Was uns auffällt, Silber und Bronze für die deutschen Skeleton-Frauen im Eiskanal. Susanne Kreher und Jacqueline Pfeiffer haben da 30 respektive 44 Hundertstel Rückstand auf Janine Flock. Hadar Neise wird stark geführte, war aber auch so ein bisschen geknickt. Also man hat ihr nicht so ganz hundertprozentig abgenommen, dass sie sich jetzt nicht nur ärgert über den vierten Platz, aber das ist auch komplett verständlich, wenn du weißt, meine beiden Teamkolleginnen holen eine Medaille und ich ganz knapp nicht. Das war schon.
Ja, definitiv.
Bitter.
Also ich meine, wir reden hier von Olympia. Da ist natürlich so ein vierter Platz und eine Holzmedaille noch ärgerlicher. Dementsprechend absolut zu Recht. Also kann ich sehr gut nachvollziehen, warum man sich darüber so ärgert. Ansonsten müssen wir sagen, ging es auch auf der Großschanze am Samstag bei den Männern weiter. Und ja, David, am Ende sehen wir leider nicht unseren Renny Caído zu Gold springen, sondern am Ende ist es trotz eines unfassbaren ersten Satzes dann nur Platz 2, aber die dritte olympische Medaille bei diesen Spielen für Renny Caído.
Ja, erstens, das ist natürlich Wahnsinn, wenn uns das jemand vor 4 Jahren gesagt hätte. Hier, ich habe es ja in meiner Insta-Story gehabt, auch die Nachricht, die ich dir nach diesem Ramsau-COC vor fast 4 Jahren geschickt habe, dass jetzt sowas draus geworden ist. Schade jetzt natürlich, und das hat er natürlich auch als überwiegende Emotion gezeigt, dass es nicht die Goldmedaille geworden ist. Nach sage und schreibe 7 Punkten Vorsprung nach dem ersten Durchgang sind es jetzt 6,8 Punkte Rückstand auf Domen Preots. Und der hat jetzt zugegebenermaßen auch noch auf seine Einzelmedaille gewartet nach der siegreichen Mixteam-Entscheidung, jetzt also Gold von der Großschanze. Das ist ja eigentlich keine große Überraschung und das geht auch in angesichts seiner Saisonleistung total in Ordnung. Aber diese Geschichte wäre natürlich total toll gewesen, nicht nur für uns, sondern natürlich auch vor allem für Renny Kaido selbst. Und ich meine, da sind wir beide ja fast schon alleine mit dem Schlaglicht auf dieser Geschichte, weil sich wieder einmal alles um Kasper Tomasiak zu drehen scheint. Der Pole, der wieder einmal eine überragende Leistung zeigt und wieder einmal auf dem Podest steht. Nach Einzel Silber von der Normalschanze, Bronze von der Großen.
Es ist natürlich auch die größere Überraschung, muss man glaube ich auch sagen. Ich meine, Tomasiak stand weniger schon vor den Olympischen Spielen im Fokus als Nikaido, der ja spätestens seit der Vierschanzentournee schon für jeden Wintersportfan ein Begriff ist. Aber Tomasiak, also unfassbar, was für eine Konstanz, egal auf welcher Schanze, ob das jetzt Normalschanze ist, ob das im Team mit den Polen ist, die er ja plötzlich dann auch stärker macht oder dann jetzt eben auch auf der Großschanze. Es ist ja immer für die nächste
nächste Woche fliegt.
Genau, wahrscheinlich kommt das auch noch dazu. Wir werden es aber sehen. Trotzdem, also irgendwie freut es mich auch für die Polen, dass da endlich mal jemand nachkommt nach diesen solchen Jahren. Ich meine, natürlich, wir alle erinnern uns an den nordischen Skiweltmeister Piotr Schuwa, aber auch der ist schon Jahre her. Und da ist eben ein riesiges Loch entstanden. Kubacki nur noch im Conti Cup. Kamil Stoch kommt natürlich nicht mehr an seine alten Zeiten ran. Und Wonczek ist auch nur im erweiterten Kreis zu finden. Also irgendwie auch eine tolle Geschichte, dass Polen ein Stück weit zurück ist.
Genau, da kommen wir sicherlich auch gleich beim Superteam nochmal drauf zu sprechen. Auch da war Paweł Wonczek ja am Start. Kamil Stoch in diesem Wettbewerb den letzten Einzelsprung seiner olympischen Karriere absolviert, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Und dann müssen wir natürlich noch einen Satz zu den Deutschen sagen. Ein Halbsatz vielleicht zu Ilja Misernik. Achter bei Olympia vor den besten Deutschen. Der halbe Deutsche Wladimir Zugrowski aus Bulgarien auf Platz 10 und Philipp Raimund, der Normalschanzen-Olympiasieger am Ende mit Platz 9. Andreas Wellinger wird 15. Paschke 24, Felix Hoffmann 25. Und trotzdem erreichten mich ganz viele Fragen, warum zur Hölle springt denn jetzt Andi Wellinger statt Felix Hoffmann im Superteam angesichts dieses Einzelergebnisses doch eigentlich keine
Überraschung. Ja, das Ergebnis wurde ja, glaube ich, sogar auch herangezogen, genau, für diese Entscheidung dementsprechend. Ja, ich glaube Hoffmann, das kann man schon sagen, das hat man auch in den Trainings vorher gesehen, der kommt mit dieser Großschanze hier offensichtlich gar nicht klar in Predazzo. Er ist nicht der Einzige, wenn man sich die hinteren Ergebnisse anguckt, wenn man da Lindwig außerhalb der Top 30 zum Beispiel sieht, Stefan Kraft, Timmy Seitz, allesamt nicht in den Top 30, nicht im zweiten Durchgang dabei gewesen. So muss man natürlich sagen, die Chance wäre trotzdem da gewesen, aber auch da werden wir gleich drauf schauen in dem Superteam.
Genau, eine Sache haben wir von Samstag noch ausgelassen, und zwar den Riesenslalom. Dann nur kurz die Message, dass man auch, wenn man keinen Schweizer Pass hat, Olympiasieger bei den Herren werden kann. Es ist zeitgleich auch die erste Alpin-Medaille für Brasilien. Lucas Pinheiro-Broten, Gratulation, aber keine Sorge. Ich sollte es nicht so hochhängen, denn Platz 2, 3 und 4 gehen an die Schweiz mit Odermatt, Meillard und Tummler. Also Odi auch hier an Gold vorbeigeschrammt. Alex Schmid und Anton Krammel mit Platz 13 und Platz 15, immerhin beide in den Top 15 platziert. Und dann springen wir auf den Sonntag. Und da gibt es das einzige Mal Biathlon gleich zweimal. Also gerne Männer- und Frauenverfolger mit Ponzi Leoma, Lägreit und Jacquelin, beziehungsweise Heimsieg Litozzi, Schirkeide von 1 auf 2 und Minkinen auf dem Podest.
Ja, also Martin Ponzeloma finde ich wirklich ein Phänomen, weil der für mich der Inbegriff eines Turniersportlers ist. Also im durchschnittlichen Weltcup gar nicht so viele Mega-Ergebnisse, aber der Mann kann sich Weltmeister nennen, der Mann kann sich Olympiasieger nennen. Alles sonst hat er gefühlt gewonnen. Dementsprechend auch irgendwie dann wiederum weniger verwundernswerter Raum, warum er es auch jetzt in Predazzo schafft. In Antolz schafft. Vor Solaholm Lagreit und Emilien Jacquelin, insbesondere Lagreit, ja die nächste Medaille. Jacquelin, trotz unfassbaren Schießens im Sprint, ja jetzt immerhin auch belohnt mit einer Bronzemedaille. Auch das ist, glaube ich, ein schönes Ergebnis, trotz zwei Fehlern im letzten Schießen. Und sonst sehen wir wieder so ein Stück weit im vorderen Teil auch eine Breite der Norweger, die sich gewaschen hat, wenn auch nur dann neben Lagrad auf 5 Christiansen, 6 Dorle und auf 10 noch Botten, der trotz 3 Fehlern auf Rang 10 landet. Bester Deutscher Philipp Horn, 3 Fehler in den letzten zwei Schießen, davor fehlerfrei. Es ist ein deutsches Phänomen, ja. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Navrat, da waren es am Ende 6 Fehler in 4 Schießen. Strelo, auch die ersten beiden fehlerfrei. Dann 4 Fehler in den letzten beiden Schießen. Ich weiß nicht, was da losgeht, sobald ein bisschen die Nerven reinkommen. Es ärgert mich auch wirklich enorm, aber die Sportler natürlich auch. Aber an sich, ja, aus deutscher Sicht natürlich kein gutes Ergebnis. Bei den Damen wiederum, David, muss man sagen, ja, schön, dass wir da auch wieder eine andere Olympiasiegerin jetzt haben beim nächsten Wettbewerb, nämlich Lisa Vitozzi, die fehlerfrei blieb. Kirkheide holt sich trotz 2 Fehlern im letzten Schießen noch Silber, also die nächste Medaille für sie. Und die Finnin Suvi Minkkinen holt sich fehlerfrei Rang 3. Was sagen wir zu den deutschen Platzierungen, David? Am Ende Platz 6. Wir sehen eine Franziska Preuß, die
herzzerreißend heulende Franzi Preuß, die es aber eigentlich gar nicht so zeigen will, dass es ihr doch so wichtig war, noch ein olympisches Einzeledelmetall zu holen. Sie hat vor dem Rennen gesagt, ich will mich einfach jetzt von Schießen zu Schießen quasi durch dieses Rennen durchbewegen und nicht die Medaille so hochhängen, aber jetzt Platz 6, das hat ihr schon.
Ja, ich meine.
Aber ich sag Franzi, Kopf hoch. Also guck, was du die letzten allein.
Erstens Kopf hoch, zweitens haben wir noch eine Staffel und wir haben noch den Massenstart vor uns. 2 Chancen gibt's noch. Und trotzdem, es zieht sich halt durch wie ein roter Faden durch diese Olympischen Spiele. Hervorragendes Schießen, bis es zum letzten Schießen kommt. Und wieder fehlerfrei geblieben, dann im letzten Schießen 2 Fehler. Und damit eben in dem Fall wahrscheinlich wirklich das Podest aus der Hand gegeben. Es ist wirklich sehr schade. Eine Medaille würde ihr, glaube ich, wirklich die gesamte Biathlon-Welt gönnen. Sonst aus deutscher Sicht vielleicht noch ganz schnell Vanessa Vogt mit 3 Fehlern auf Rang 19. Und ja, sonst keine weitere Deutsche in den Top 30. Julia Tannheimer mit 5 Fehlern auf Rang 34.
Lora Ristova, Bulgarien, nach Überraschungsmedaille in den Top 7 einer Olympia-Entscheidung. Auch das zeigt Konstanz. Was hat man noch? Die Halbzeitführung von Laura Nolte im Monobob. Da sah es noch gut aus. Kommen wir dann gleich beim Montag drauf zu sprechen. Wir haben einen neuen Rekord-Olympia-Medaillengewinner in Johannes Hörsfurt-Klebo, der mit der norwegischen Langlaufstaffel die Goldmedaille holt. Das Ganze vor Frankreich und Italien. Da ist die deutsche Staffel mit 2 Minuten Rückstand auf Rang 8. Wir hatten außerdem den Riesenslalom der Frauen, Benny, und da sind wir wieder bei einer tragischen deutschen Figur, denn Lena Dürr lag nach dem ersten Durchgang auf dem Silberrang und ich habe selten so einen verrückten zweiten Durchgang gesehen, der am Ende in einer Doppel-Olympiasiegerin mündet. Nach Überraschungs-Super-G-Gold für Routinier Federica Brignone gibt es dieses gleiche Edelmetall auch im Riesenslalom vor Sarah Hector und Thea Louise Stjernesund. Was für
ja,
ein
Brignone
Rennen.
Natürlich auch die eine der Favoritinnen, die sich ja auch schon zuvor durchgesetzt hatten, in einem Wettbewerb, der irre war, weil so viele Favoriten einfach ja eingefädelt hatten und nicht im Ziel ankamen. Jetzt aber.
Dürr fällt von 2 auf 9, Gotcha fällt von 3 auf 10, Schiffrin fährt von, und da dachten alle, sie holt noch auf, von 7 ja. auf
Übrigens warten 11. wir immer noch auf eine Medaille von Michaela Schiffrin, ne?
Das könnte sich gleich, ich sag dir gleich mal, wie es im Slalom im ersten Lauf okay. geht. Das könnte sich vielleicht
Man möchte es ihr auch gönnen. Aber ja, am Ende Lena Dürr und der 4. Platz oder auch Lena Dürr und Olympia. Es ist einfach wirklich, es soll nicht sein. Es soll einfach nicht sein.
Ja, und Wahnsinn, Hut ab, Emma Eicher. Also die hat sich jetzt wirklich in jedem Wettbewerb in die Bresche geschmissen. Platz 19 im Riesenslalom ist diese Frau, ist ein absolutes Phänomen. Dann im Eisschnelllauf gab es Podest-Change, Kokleerdam Tagagi 1000 und 500 Meter, das war das gleiche wie über die 1000, nur halt eben das Gold und Silber getauscht haben. Im Skeleton-Mix-Team, damit ist diese Wettkampfgattung dann auch zu Ende gegangen, gab es Silber und Bronze wie bei den Frauen auch im Mixed, also Krea Jung und Pfeiffer Grother hinter Matt Westen, wie es Eik Gallei zu sagen pflegt. Aber wir müssen natürlich an der Stelle noch ein Wort zu Christopher Grother verlieren, denn dieser Herr hat seine Karriere beendet.
Nicht auf seinem absoluten Höhepunkt, aber dennoch natürlich immer noch voll im Rennen um Medaillen dabei gewesen. Jahrelang mit Axel Jung und in den meisten Fällen sogar vor Axel Jung auch den Skeletonsport dominiert. Und da geht ein ganz großer Mann im Skeleton. Gut aber, dass da ja ein, zwei jüngere Talente auch nachkommen. Ich glaube, wir müssen uns da keine Sorgen machen, wer diesen Platz auffüllt. Aber es wird eine Rolle sein, die erstmal, zu ersetzen ist. Grotaire ist einer der Leute der letzten Jahre im Skeleton.
Gesamtweltcupsieger 2022, 23, insgesamt 6 WM-Titel, wenn man die Mix dazu zählt, seit 2020 und natürlich Olympiasieger im Einzel 2022. Christopher Grotaire, alles Gute an dieser Stelle. Dann haben wir natürlich noch einen Wettbewerb übrig vom Sonntag, das Großschanzen-Einzel der Frauen. Das gab es das erste Mal in der olympischen Geschichte und auch da gab es wieder einmal Tränen. Diesmal von Nika Preutz, wie schon in den vorangegangenen Wettbewerben, war sie nicht damit zufrieden, weil alle gerechnet hatten, dass sie das Ding für sich entscheidet. Am Ende springt sie von Platz 5 auf den Bronzeplatz, aber Gold und Silber gehen nach Norwegen an Anna Odine Ström und Irene Maria.
Ganz genau, auch das hätte man nicht vorhersehen können, diesen Doppelsieg aus norwegischer Sicht, aber ja, irgendwie gute, generell gute Olympische Spiele für die Norweger und Norwegerinnen. Ja, Nika Preutz hat die Saison dominiert, von vorne bis hinten. Da kann man sich wirklich die gesamte Saison angucken und sie war da die konstanteste Springerin, die in dieser Saison existierte. Dementsprechend verstehe ich da natürlich den Frust sehr. Am Ende ist es immerhin noch zu einer Medaille gekommen, was sicherlich sehr erfreulich für sie trotzdem ist, mit ein wenig Abstand. Aus deutscher Sicht müssen wir aber sagen, David, da ging gar nichts. Ich meine, das Schockierendste war wahrscheinlich Katharina Schmid, die ja komplett abgestürzt ist, unter der 100er-Marke blieb und den zweiten Durchgang nicht erreichte. Aber auch sonst, also aus deutscher Perspektive im Frauenskispringen waren diese Olympischen Spiele wirklich, ich möchte nicht sagen der nächste Tiefpunkt, aber irgendwie fühlt sich das doch so an.
Ja. Auf jeden Fall. Agnes Reisch ist mit Platz 10 die Beste. Dann haben wir tatsächlich so einen japanischen Dreierblock, wie ja übrigens die Norwegerinnen das auch hatten. Die waren nämlich nach dem ersten Durchgang zu viert ganz vorne. Selina Freitag hinter einem japanischen Dreierblock auf Rang 17. Juliane Seifert 23. Und ja, also ich will eigentlich gar nicht groß über das Mannschaftsergebnis sprechen, weil mir diese letzte olympische Meldung oder der letzte olympische Sprung, den ist von Katharina Schmid, gegeben hat, eben dieser ist im ersten Durchgang, ist es ein absolutes tragisches Event. Das hat sie jetzt auch selbst bei Instagram geschrieben, dass ihr Finale in Tränen ausgebrochen ist, so nach dem Motto, es ist wirklich herzzerreißend gewesen. Gleichwohl ist ich, und das ist ähnlich wie bei den Herren, auch mal gönne, dass da nicht nur Preutz vorne steht, auch wenn ich Nika jetzt zugegebenermaßen auch mal eine Einzelmedaille zugeschrieben hätte. Und nicht nur die.
So ist es. Aber ja. Das ist jetzt eben tatsächlich die. Ja, ich meine, Nika Preutz ist auch noch insbesondere sehr jung. Die wird noch einige Olympische Spiele vor sich haben, aber die Chance war wahrscheinlich nie so hoch wie jetzt. Wie auch immer, ich würde sagen, wir gehen in den nächsten Tag, nämlich in den Montag rein. Und ja, fangen an, würde ich sagen, mit dem Slalom, wo es, Überraschung, den nächsten Schweizer Sieg gibt. Leuk Meyer, der am Ende Fox Strein und Christoffersen das Podium besetzt. Die Geschichte aber, David, ist dann wohl eher Atlee Lee McGrath, der am Ende eigentlich der Führende war, dann bei einem Tor einfädelt und sich die Skier abspannt, in den Wald hastet. Vor 10 Tage zuvor ist sein Opa verstorben. Das hat ihn offensichtlich sehr mitgenommen. Hat dann auch nicht schnell den Weg zu den Medien gefunden, sondern hat am Abend erst tatsächlich mit Medienvertretern darüber gesprochen, was da in ihm vorging. Und in diesem Verständnis dann umso schmerzhafter. Ich meine, Führung weggeschmissen und gleichzeitig eben einen emotionalen Schicksalsschlag in den letzten Tagen gehabt. Ich glaube, das kann man nachvollziehen.
Momente, in denen man sich vor der Welt verstecken möchte. Das ging Atlee Lee McGrath auf jeden Fall so. Nach Platz 1 im ersten Durchgang musste er sich dann ja gar nicht mal groß angucken, was da sonst noch passiert, weil er eben als letztes oben stand, aber gefeiert haben am Ende andere. Du hast es angesprochen, Loik Meyer holt Gold vor Fabio Gestrein und Henrik Christoffersen aus Norwegen. Aus deutscher Sicht ist Lino Strasser auf Platz 9 gefahren und hat auch da klare Worte gefunden, nämlich rund um die Logistik dieser Olympischen Spiele. Er hat gesagt, Peking war besser, weil da hatte ich was mit den anderen Sportarten zu tun. Hier bin ich einfach viel steriler unterwegs, die Zuschauer sind total weit weg. Da gefällt mir so ein Weltcup in Kitzbühel auf jeden Fall besser. Und ich meine, wenn einer sagt, dass die Corona-Spiele in Peking in manchen Aspekten mindestens besser waren als das hier, zeigt das, dass die Olympischen Spiele zu weit auseinandergezogen worden sind, zumindest und gerade bei den Alpinen. Weil er hat gesagt, ich würde liebend gerne mal mit der Emma Eiche auf ihre Silbermedaillen anstoßen.
Ja, man kann es sehr gut nachvollziehen. Ich meine, die Erfahrung haben wir ja auch so ein Stück weit gemacht, dass wir gesagt haben, irgendwie kommt hier jetzt gar nicht so diese olympische Atmosphäre auf. Und interessant, dass das auch aus der Perspektive der Sportlerinnen und Sportler offensichtlich in Teilen so geteilt wird. Aber ja, ich glaube, das Fazit, das ziehen wir erst nach Olympia endgültig.
So ist es. Und dann würde ich sagen, springen wir doch noch ein bisschen weiter durch diesen Montag. Wir haben am Ende, ein bisschen tragisch, dass es dann doch nicht funktioniert hat. Bronze im Paarlauf, im Eiskunstlauf, das hätte so magisch werden können wie Savchenko Massot 2018. Am Ende trotzdem Nikita Volodin und Minerva Fabienne Haase mit der Bronzemedaille hinter Japan und Georgien. Trotzdem herzlichen Glückwunsch und ich denke, auch da kann man mit zufrieden sein. Sie sind sich noch nicht so ganz sicher nach diesen 5 Punkten Vorsprung im Kurzprogramm, der dann eben doch nicht zu Gold gereicht hat, wie sie jetzt weitermachen. Das wird sich in den nächsten Tagen, glaube ich, dann noch klären. Und dann haben wir, bevor wir über Superteam sprechen, noch den Monobob. Dann da auch da, ja, so ein bisschen Tragik war dabei. Die US-Routiniers Myers-Taylor und Armbruster Humphreys am Ende mit Gold und Bronze. Lisa Buckwitz wird Vierte und Laura Neute schrammt mit einem katastrophalen letzten Lauf von Gold auf Silber an dem Traum vorbei, den sie sich sicherlich nicht nur in der Nacht zwischen Durchgang 2 und 3
gemacht hat. Wir haben mit 41 Jahren die älteste Olympiasiegerin dieser Sportart hier. Aber ja, am Ende muss man, glaube ich, aus deutscher Perspektive sagen, die Favoritin kam am Ende nicht zum verdienten ersten Platz, sondern am Ende ist es in Anführungszeichen nur Silber. Und ich muss wirklich sagen, ich habe in den Interviews nach den Rennen auch wirklich Laura Neute als sehr niedergeschlagen erlebt. Also sie hat wirklich mit sich gerungen, auch da das Positive zu sehen in dieser Silbermedaille. Aber sie war extrem enttäuscht. Und auch das kann man natürlich nachvollziehen. Ich meine, sie führt 3 von 4 Läufen an. Und ja, dann ist es eben der letzte Lauf, der ihr Gold verwehrt, was sehr schade war. Aber dennoch, am Ende ist es Silber. Am Ende ist es die nächste Medaille im Bob für das deutsche Team. Und dazu sollten ja noch ein paar weitere kommen.
Sie hat gestern die beiden Trainingsläufe im Zweierbob ausgelassen, aber auch da gibt es ja noch die Chance auf eine Goldmedaille. So, dann kommen wir zu unserem Lieblingsevent, dem Superteam. Eigentlich in 3 Durchgängen auszutragen. Wir haben deine erstmalige olympische Austragung gehabt, weil das klassische Teamspringen mit 4 Springern pro Nation eben nicht mehr olympisch ist, dass es jetzt dieses Format gegeben hat in dem besprochenen Doppel, was wir schon angerissen hatten, Wellinger und Raimund. Und naja, bis zur Runde 2 dachte man sich, okay, Österreich springt vorne weg, so ist es auch gekommen, die haben die Goldmedaille geholt, aber von Platz 2 bis Platz 6 ist alles möglich, nachdem man sich in dem ersten Durchgang von 6 Nationen getrennt hat und im zweiten Durchgang dann von weiteren 4 ging der dritte Durchgang zwar los, dann aber wurde der Schnee ein bisschen zu intensiv, die nasse, feuchte Masse hat sich da in die Anlaufspur gelegt, da helfen auch die Laubbläser nichts, wenn das so ein komischer, flacher Anlauf ist. Und der Aufwind kam plötzlich dazu, nachdem wir tagelang Rückenwind hatten. Und dann hatte die Jury keine Geduld, hat das Ding abgebrochen. Es könnte was mit Fernsehzeiten zu tun haben, aber was halt blöd ist, 10 Minuten später bei der Siegerehrung, Rückenwindbedingungen und kein Schnee mehr.
Es ist absurd und gleichzeitig natürlich auch so ärgerlich, weil also wir haben einen hervorragend aufgelegten Philipp Raimund erlebt, den wir so auf der Großschanze im Einzel nicht gesehen haben. Der mal eben alle seine 3 Sprünge, weil er hatte ja 3 Sprünge, über die 136, 137 Meter gezogen hat. Das war wirklich von der Konstanz her mit der beste Starter an diesem Tag. Und das muss man auch dazu sagen. Am Ende zählt der letzte Sprung aber nicht, der ja Deutschland sogar an Polen hätte vorbeiziehen lassen, weil Tomasi ja komplett abgestürzt war. Ja, und direkt nach Deutschland hieß es dann Abbruch und damit wurde dann nur der 2. Durchgang gewertet. Am Ende war es dann im Rang 4 0,3 Punkte, was irgendwie, glaube ich, 16 Zentimetern entspricht, am Podest vorbei, an Norwegen vorbei. Und ja, ich weiß nicht, also diese Bedingungen, diese Konditionen, die haben mich wirklich auch zum Wüten gebracht an dem Abend, weil ich es, schon undankbar fand, Deutschland dann nochmal runterspringen zu lassen und dann, ich glaube, waren es ja nur noch 2, 3 Nationen, die man irgendwie da hätte runterbringen müssen, was ja offensichtlich dann später sogar möglich gewesen wäre. Es ist ärgerlich.
Ja, mit Sky-Kollege Bene, beste Grüße, standen wir beim Mixteam und haben uns dann irgendwie echt recht spät erst drüber geärgert, dass das deutsche Team um 1,5 Punkte die Bronzemedaille verpasst. Stefan Hortgacher hat es ganz gut zusammengefasst. Also erstmal hört euch die Wutreden von DSV-Sportdirektor für die nordischen Disziplinen, zumindest Horst Hüttl, an. Der hat das Ganze nochmal gut und kritisch zusammengefasst, finde ich. Sven Hannawald ist im ARD-Stream auch komplett an die Decke gegangen. Selbst am nächsten Morgen bei den Kombinierern war dieser Abend nochmal Thema, verständlicherweise. Und so ist es dann eben auch. 1,8 Punkte ist Deutschland in zwei Wettbewerben zusammengerechnet von einer Bronzemedaille weg. Österreich ist verdient vorne weggesprungen, keine Sache. Pavel Wonsek, müssen wir gucken, hätte, wäre, wenn, ne? Ein What-If der Sportgeschichte. Ein weiteres kommt dazu. Wonsek und Tomasiak, also Tomasiak mit der zweiten Silbermedaille, das ist absoluter Wahnsinn. Und für Norwegen haben sich dann natürlich einige gedacht, boah, nach dem Jahr Norwegen auf einem Teampodest, boah, das brauchen wir jetzt ehrlicherweise nicht. Die Slowenen sind dank Ancel Anisek nur auf Platz 5 gesprungen. Die Japaner haben die Probe ausgelassen. Auch das war ja eigentlich einer der Goldfavoriten. Da kann sich Deutschland mit Platz 4 fast glücklich schätzen, wenn Slowenien und Japan auf 5 und 6
absolut, also gerade Ancel Anisek, der nach diesem schockierenden, anders kann man das ja nicht sagen, Auftritt auf der Normalschanze, dann auf der Großschanze im Einzel eigentlich wieder, Primeform an den Tag legt. Und dann geht's ins Superteam und er kommt mit dieser Schanze gar nicht mehr zurecht. Also ganz seltsame Olympische Spiele für Lanisek. Hin und her, hin und her. Das war natürlich bei Slowenien insbesondere schockierend. Und bei Japan, ich glaube, viel mehr muss ich zu diesem Superteam nicht sagen. Ne? Das wäre eigentlich Goldfavorit gewesen für mich.
Ja, auf jeden Fall. Ja, so gut war der Einzelsprung bei Ancel Anisek von der Großschanze jetzt auch nicht. Naja, das ist also das Ergebnis dieser ominösen Superteam-Entscheidung, die wir weiter bei Olympia haben wollen. Irgendwie das normale Vierer-Team springen, das ist schon cool. Also, nehmen wir das dazu vielleicht mal wieder irgendwie, keine Ahnung. Johann Elias wird schon regeln. Oder eben auch nicht. Wir kommen zum Dienstag, sprich gestern. Wir starten mit dem zweiten Gold für Jens Luras Oftebroen von der Normalschanze, jetzt auch von der Großschanze. Olympiasieger in der nordischen Kombination. Die zweite von drei Entscheidungen ist hinter uns. Der Teamsprint steht morgen noch an. Und gleichzeitig ist das erste Mal seit Vancouver kein deutsches Edelmetall mehr rumgekommen. Geiger, Ritzek, Schmid mit katastrophalem Springen, alle schon so rund 1,20 nach dem Springen vor dem Langlauf in Verzug, am Ende Platz 9, 10 und 12. Es wurde nicht besser als von der Normalschanze.
Nee, also gerade auch Julian Schmid, den hätte ich auch wirklich höher eingeschätzt jetzt bei diesen Olympischen Spielen. Aber generell muss man, glaube ich, zur nordischen Kombi sagen, einmal mehr eine Sportart, in der man nach einer in der man, das wäre das eine, in der Spannung herrscht, aber auch in der nach einer goldenen Generation irgendwie der Realismus wieder eingekehrt ist und man so ein Stück weit auch den Anschluss an die Weltspitze verliert. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Und das ist natürlich auch sehr schade, dass es dann hier für gar keine Medaille reicht und ehrlicherweise man ja auch in den wenigen Wettbewerben, die es gab, schon eine ganze Ecke weg war von den Top 3. Also ja, am Ende 19-11, das ist in der Breite solide, 12, sorry, aber mehr halt auch nicht und etwas schade. Aber ansonsten Glückwunsch natürlich an die Norweger mit Oftebro als Top-Mann, der hier erneut sich Olympiasieger nennen kann.
Ja, ich gucke mal gerade, ob wir schon wissen, wie morgen der Teamsprint besetzt wird, weil entweder ist es eben nochmal der letzte Auftritt für Ritzek oder sie lassen Schmid tatsächlich raus. Weil dass sie Geiger rauslassen, kann ich mir nicht vorstellen. Gucken wir mal. Und natürlich, das ist nicht der letzte olympische Wettbewerb dieser Sportart ist. Das muss man an der Stelle auch nochmal unterstreichen. Die nordischen Kombiniererinnen müssen 2030 bei Olympia dabei sein. Wir sind mal optimistisch, dass jetzt diese Wettbewerbe hier auch die beste Werbung dafür waren. Dann kommen wir noch zur Staffel der Männer. Gestern, da dachte man sich, boah, das zieht sich ja 1,20. Das ist eine ganz schöne Strecke für so einen olympischen Tag, wo sonst nur so ein Wettbewerb eine halbe Stunde dauert. Aber dafür durfte man einen Großteil zumindest dieser Stunde 20 zumindest so ein kleines Fünkchen Hoffnung haben, dass es für Deutschland zur Medaille reicht. Am Ende Platz 4 hinter Frankreich, Norwegen
einmal mehr.
Und Schweden.
Und das, obwohl es ja eigentlich auch relativ gut losging. Justus Strelo mit einem ganz guten Schießen, bleibt einmal fehlerfrei und dann braucht in Anführungszeichen nur zwei Nachlader, gibt aber nur 15 Sekunden hinter der Spitze ab, voll im Rennen. Dann David Zobel, da ging es dann schon in die drei Nachlader. Philipp Navrat, wirklich grottenschlechtes Schießen bei diesen Olympischen Spielen. es stimmt ja wirklich, also 6 Fehler in der Verfolgung. Davor waren es 3, glaube ich, im Sprint bei 2 Schießen. Jetzt braucht er 4 Nachlader in 2 Schießen. Ja, was in jedem anderen Wettbewerb halt 4 Fehler wären. Es ist.
Aber Zobel macht Bottenrund.
Auch da ist ja der Anschluss. Und selbst bei Navrat war ja der Anschluss irgendwie noch da, weil Navrat auf der Loipe einfach ein unfassbarer Läufer ist. Und dann Philipp Horn, der am Ende dann nochmal 3 Nachlader braucht. Und da reicht dann auch das Laufen gegen die Topstarter Perot, Christiansen und dann eben bei Schweden auch Samuelsson nicht aus, um da noch was Zählbares mitzunehmen. Etwas schade, am Ende holen sich die Franzosen ihr erstes Staffelgold bei den Männern, bei Olympischen Spielen. Auch das ist irgendwie eine unfassbare Geschichte. Hätte ich so.
In der Post-Fourcade.
Ja, nach Fourcade erst. Also ist schon interessant. Aber ja, vor.
Apropos Fourcade, die nachträglichen Medaillensiegerehrungen gab es ja auch noch. Von so Massenstart 2010 und der Staffel 2014, wo Deutschland Gold gewonnen hat. Was hat das mit dir gemacht? Da Dominik Landerfinger. Daniel Böhm, Fourcade, Björn Dahlen, beide Böhm-Brüder, Emil Heckel, ja. Svensson auf dem
Podest. Das war natürlich schon ziemlich emotional. Das war wirklich so, das war so Prime-Biathlon-Ära für mich. Genau diese Zeit.
Ja.
Sochi so zu 14. Das hat schon was mit mir gemacht, insbesondere da Simon Schemp anpfeift und Erik Lesser mit Daniel Böhm auf dem Podium zu sehen. Das war schon sehr emotional. Gleichzeitig war es aber auch interessant, die Russen, die Staffel ja offiziell erst gewonnen hatten, dann aber wegen Doping die Goldmedaille aberkannt werden sollte, die wollten ja ihre Medaille nicht hergeben. Also Anton Schipulin und Co. Haben ihre Medaille aber ich glaube, am Ende hat keiner seine Medaille zurückgegeben. Sondern die deutschen Starter mussten ja, haben dann neue Medaillen bekommen. Aber Gold ist Gold. Am Ende können sie sich Olympiasieger nennen.
Ja, völlig zu Recht. Ja. Ich hoffe, es bleibt jetzt auch so. Nicht, dass dann hier irgendwelche Svensson-Analysen noch rausgeholt werden. Nein, wir wollen niemanden beschuldigen. Keine Sorge. Es gibt noch Medaillen für Deutschland. Und zwar vom Abend. Johannes Lochner, Georg Fleischhauer gewinnen Gold. Schlagen Team Friedrich mit Alexander Schuller. Und keine Verwechslungsgefahr beherrscht bei Schuller Schaller. Auch Alexander mit Vornamen, der Anschieber von Adam Amur. Der Hesse holt Bronze. Der komplette Medaillensatz geht an Team D. Da wurde doch vielleicht so ein bisschen angestoßen.
Ja, wir sind Bob, möchte man meinen. Jedenfalls, wenn man unseren Medaillenspiegel dann wahrscheinlich am Ende der Spiele aufteilt in Bob-Medaillen und die restlichen Medaillen.
Und Philipp Raimund, genau.
Ja, es ist wirklich eine unfassbare Dominanz, die wir da an den Tag legen. Ich glaube auch da schön, dass sich Lochner und Friedrich das jetzt auch bei Olympischen Spielen nochmal vergolden bzw. versilbern können. Und in dem Fall steht mir aber auch Adam Amur zu wenig im Fokus. Fand ich auch in den Interviews nach dem vierten Lauf etwas schade, dass er so wenig Raum dann auch medial bekommen hat, weil ich mir denke,
Der amtierende Europameister
und der Mann, der wahrscheinlich das Heft des Handelns nach Lochner und Friedrich bei uns in die Hand nehmen wird. So ehrlich müssen wir sein. Und ja, für die erste Medaille fand ich es etwas schade, dass er da so wenig im medialen Fokus stand. Aber so ist das eben, wenn man dann eben aus dem eigenen Team sogar noch zwei vor sich hat.
So ist es. Der viertbeste Schlitten übrigens mit 2 Sekunden und mehr Rückstand. Was hat man noch? Die Curling-Herren verlieren gegen die bis dahin sieglosen Tschechen. Das war von Fehlern gespicktes Spiel. Am Ende einen Punktevorsprung aus der Hand.
Nachdem sie davor den Olympiasieger deutlich geschlagen haben. Also das kann sie auch, also wild.
So ist es. Die Schweden geschlagen, ja. Also Curling, wir haben es auf dem Schirm, keine Sorge. Eishockey-Herren, die haben das Viertelfinale gegen die Slowakei klargemacht. Das startet in einer guten Stunde in Mailand, da bin ich gespannt. Hängen wir mal uns noch nicht so weit aus dem Fenster. Ein Blick auf den Medaillenspiegel verrät uns, 5-mal Gold ist Platz 5 hinter den Niederlanden und den USA mit 6-mal Gold, Italien auf 9, Norwegen auf 14. In der Anzahl der Medaillen ist Deutschland aber aktuell auf Platz 4. Aber ich denke, viel weiter wollen wir uns zum Medaillenspiegel an der Stelle auch gar nicht äußern. Die deutschen Medaillen kommen bisher eben 6-mal aus dem Skeleton, 5-mal aus dem Rodeln, 4-mal aus dem Bob, Das macht insgesamt 10 Medaillen im 15 Medaillen im Eiskanal. Hinzu kommt Gold für Philipp Raimund, eine Bronzemedaille in der Mixstaffel im Biathlon. Wir haben Emma Eicher, die zweimal diese Silbermedaille heimgefahren hat und eben Bronze im Eiskunstlauf. So, das ist der aktuelle Stand. Und heute gibt es noch den Teamsprint im Langlauf, es gibt den Frauenslalom und da können wir jetzt mal kurz dir den Hinweis geben, Benny. Ja, es sieht gar nicht so schlecht aus für Michaela Schifrin, denn die führt nach dem ersten Durchgang vor Lena Dürr. 82 Hundertstel Rückstand vor dem zweiten Durchgang heute Mittag. Cornelia Ölund aus dem schwedischen Team mit einer genauen Sekunde dahinter. Also die Chance ist wieder mal da.
Bitte bring einfach das zweite Ding darunter. Ja. Wir drücken die Daumen, dass es da reicht. Man kann es ihr nur gönnen. Und man kann es beiden gönnen. Also das wäre doch ein Podium, was wir alle gerne sehen würden.
Emma Eicher, achte nach dem ersten Durchgang. Wir sind gespannt, wie es dann also gleich läuft. Und die Frauenstaffel im Biathlon steht an. Hat Franzi denn da noch eine Hoffnung?
Auf eine Medaille vielleicht. Ich drücke die Daumen. Ich meine, das Schießen bei den Damen sah ja bisher relativ gut aus, ne? Also insbesondere Vogt und Preuß. Wir drücken die Daumen. Ich möchte nichts. Ich möchte mir keine. Ich schätze mir keine Meinung ein.
Nichts beschreien. Gut, alles klar. Dann haben wir morgen den Teamsprint in der nordischen Kombination. Die letzte Chance für Deutschland, überhaupt eine Medaille zu holen. In diesem Jahrtausend holte Deutschland, soweit ich weiß, immer eine Medaille in der nordischen Kombination bei Olympischen Spielen. Wir hoffen, das wird sich mit einer Sensation morgen auch irgendwie ausgehen. Ansonsten haben wir ein kleines Problemchen, zumindest wenn wir es mit den letzten Jahren vergleichen. Dann gibt es die erste Entscheidung im Skibergsteigen. Da freue ich mich drauf. Im Sprint der Frauen und im Sprint der Männer gibt es da morgen die Finals und auch die Vorrunden. Also könnt ihr morgen den ganzen Tag Skibergsteigen gucken. Und im Eishockey der Frauen geht es schon um die Medaillen. Da wurde ja das Traumfinale USA gegen Kanada klargemacht. Am Freitag gibt es den Massenstart der Männer. Den wird sich Benny nicht entgehen lassen. Und der Zweierbob bei den Frauen startet. Dein Tipp für Männermassenstart?
Boah, also, das ist eine gute Frage. Ich sage, am Ende holt sich Botten die zweite Goldmedaille. Dafür ist er im 1 vs. 1 zu gut und auch im Schießen zu zuverlässig. Und, nee, aus deutscher Perspektive, deutscher Sicht sage ich dazu nichts. Nein.
Er traut sich nicht. Am Samstag gibt es den Start der Viererbob-Entscheidung, den 50 Kilometer Langlauf, klassischer Stil bei den Herren, das wird ein Fest. Leider ist es dann nicht so wie bei der WM in Trondheim oder Oslo, dass da 100.000 an der Strecke stehen. Das hat auch unser estnischer Freund und sein T-Zero verraten. Ist ein bisschen schade, was die Platzierung der Position des Publikums in T-Zero angeht. So ist es aber nun mal. Den Massenstart der Frauen bei den Biathleten ist die letzte Chance für Franziska Preuß auf olympisches Edelmetall. Da traut sich der Scherb vielleicht doch für einen Tipp?
Es wäre zu schön, um es nicht auch zu tippen. Deswegen, ich glaube fest an eine letzte Medaille für Franziska Preuß. Ich glaube, wie gesagt, die ganze Biathlon-Welt drückt dir die Daumen, dass es auch funktioniert.
Und wir gehören dazu. So ist es. Eisschnelllauf, Massenstart, Total Carnage, maybe vorprogrammiert in Mailand, wir haben die Mixed-Entscheidung im Skibergsteigen, auch da bin ich gespannt. Im Eishockey bei den Männern wird um Bronze gespielt, vielleicht mit deutscher Beteiligung, man weiß es nicht. Und der Zweierbob der Frauen geht zu Ende, da möchte Laura Nolte dann nach Silber im Monobob die Goldmedaille klar machen, bevor am Sonntag dann mit 3 Entscheidungen diese Olympischen Spiele zu Ende, mit 4 Entscheidungen die Olympischen Spiele zu Ende gehen. 50 Kilometer Massenstart der Frauen, Curling-Finale der Frauen, Viererbob der Männer, in welcher Podiumszusammenstellung auch immer, und Eishockey-Finale der Männer, auch gerne mit deutscher Beteiligung, bevor um 20 Uhr in Verona das Licht aus.
So ist es. Also noch einiges los in den nächsten Tagen und auch einige gute Chancen für unsere deutschen Athleten und Athletinnen. Und ich würde sagen, das wäre es jetzt erstmal von uns. Guckt auf jeden Fall in den nächsten Tagen unbedingt noch alles, was ihr gucken könnt. Ich meine, die nächsten Olympischen Spiele lassen noch ein bisschen auf sich warten. Da haben wir, glaube ich, alle gute Entschuldigungen für, noch viel Zeit vor den TVs zu verbringen. Und dann hören wir uns.
So ist es. Und nicht vergessen, nach Olympia geht es noch weiter mit dem Wintersport. Zwar nicht in jeder Disziplin, aber auf jeden Fall auch hier bei uns im Podcast. Wir melden uns dann entsprechend wieder. Dann nächste Woche, haltet euch fest, jetzt darf man es ja sagen, mit dem ersten Skifliegen in der Geschichte des Weltcups der nordischen Kombination. Bis dahin hören wir uns aber nochmal. Ciao, ciao.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
A singer, Amy Winehouse, has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.